Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Anstieg der Radioaktivität im AKW Fukushima. Die Betreiber müssen die Notkühlungsarbeiten wieder unterbrechen. Ausweg aus der Libyen-Krise. Muammar Gaddafi soll ins Exil gehen, schlägt der italienische Außenminister vor. Überraschung bei den Baselbieter Regierungswahlen. Der grüne Isaac Reber verdrängt den bisherigen SVP-Regierungsrat Jürg Krähenbühl. Das Wetter in der Nacht und morgen Vormittag fällt verbreitet Regen. Am Nachmittag kommt es auch zu Aufhellungen. Info 3. Am Mikrofon sind Daniel Hof und Karin Britsch. Sie hat die Nachrichten.
In Japan ist die Radioaktivität um die Atomruine von Fukushima sehr stark gestiegen. Möglicher Grund sei ein undichter Reaktorkern, vermutet die Atomaufsichtsbehörde. Die Arbeiter, die seit mehr als zwei Wochen versuchen, die Reaktoren zu kühlen, mussten das AKW erneut verlassen. Ein Flüchtlingsboot aus Libyen hat die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa erreicht. An Bord waren fast 300 Personen, darunter auch Frauen und Kinder, wie die italienische Küstenwache berichtet. Ein zweites Boot aus Libyen sei noch unterwegs nach Italien. Inzwischen hat der italienische Außenminister Frattini als Ausweg aus der Libyen-Krise ein Exil für Machthaber Gaddafi ins Gespräch gebracht. Gaddafi sei kein akzeptabler Gesprächspartner mehr und es gebe daher auch keine Lösung, bei der er an der Macht bleiben könne, sagte Frattini heute der Zeitung La Repubblica. In Syrien soll der seit 48 Jahren geltende Ausnahmezustand aufgehoben werden. Eine Beraterin von Präsident Assad sagte dies gegenüber dem Fernsehsender Al Jazeera. Unklar ist aber, auf wann dies geschehen soll. Die Aufhebung des Ausnahmezustands war eine der Hauptforderungen der Demonstranten, die seit drei Wochen für politische Reformen protestieren. Dutzende Menschen waren dabei getötet worden. Der Ausnahmezustand schränkt viele Bürgerrechte stark ein. Er wurde im März 1963 verhängt, nachdem sich die Baath-Partei an die Macht geputscht hatte. Bei den Baselbieter Regierungsratswahlen kommt es zu einer Überraschung. Der bisherige SVP-Baudirektor Jürg Krähenbühl wird abgewählt. An seiner Stelle zieht Isaac Reber, der Kandidat der Grünen, in die Regierung ein. Er machte das viertbeste Resultat. Die FDP konnte ihre beiden Sitze halten, ebenso die SP und die CVP den ihren. Das beste Resultat machte FDP-Sicherheitsdirektorin Sabine Pegoraro vor SP-Bildungs- und Kulturdirektor Urs Wüthrich und CVP-Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Peter Zwick. Am knappsten wiedergewählt wurde FDP-Finanzdirektor Adrian Balmer. Die Gewerkschaft der deutschen Lokführer hat einen 24-stündigen Streik angekündigt. Die Lokführer wollen damit den Personenverkehr von sechs großen Privatbahnen lahmlegen. Sie verlangen ein einheitliches Mindesteinkommen, das dem Niveau der Deutschen Bahn angepasst ist. Nicht betroffen vom Streik ist die Deutsche Bahn, die sich mit den Lokführern in Lohnverhandlungen befindet. In der Ostschweiz ist am frühen Morgen ein Autofahrer mit 233 Stundenkilometern in eine Radarfalle gerast. Erlaubt sind auf dem betreffenden Autobahnabschnitt bei Wil 120 Stundenkilometer. Die Polizei nahm dem 30-jährigen Mann vorübergehend fest, entzog ihm den Führerschein und der Staatsanwalt beschlagnahmte auch das Auto. Beim Saisonauftakt in der Formel 1 sind die beiden Sauberpiloten Sergio Perez und Kamui Kobayashi nachträglich disqualifiziert worden. Der Grund sind die Heckflügel an den Autos der beiden Piloten. Diese entsprechen laut der Rennkommission nicht dem Reglement. Von den Disqualifikationen profitiert der Schweizer Sebastian Buemi auf Toro Rosso Ferrari. Er ist neu Achter. In Melbourne gewonnen hat der amtierende Weltmeister, der Deutsche Sebastian Vettel, auf Red Bull Renault. Beim Weltcup-Final der Snowboarder in Arosa hat die Schweizerin Franzi Meggert-Kohli den Parallel-Riesenslalom gewonnen. Einen Schweizer Podestplatz gab es auch im Rennen der Männer. Nervin Galmarini wurde Dritter.
Info 3 Abend. Die Themen.
Die Strahlung in Fukushima, die Betreiber des AKWs haben die Arbeiter wieder evakuiert. Wir fragen, was das bedeutet. Die militärische Lage in Libyen, die Aufständischen rücken dank der westlichen Luftangriffe wieder vor. Wir fragen, wie stark sind Gaddafis Truppen noch? Gleich.
Das Wetter. In der Nacht auf morgen Montag und morgen Vormittag regnet es verbreitet. Am Nachmittag ist es dann wechselhaft und es gibt größere Aufhellungen bei rund 15 Grad. Hier ist 3 Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kubristunnel.
Info 3 Abend.
Die Nachrichten aus Japan zum Zustand des schwer beschädigten Atomkraftwerks Fukushima sind verwirrend. Gestern hieß es, man könne die überhitzten Reaktoren jetzt mit Hilfe von Süßwasser abkühlen. Leichte Hoffnung keimte auf, die Behörden würden die 6 Atomreaktoren von Fukushima nach und nach wieder unter Kontrolle bringen. Heute dominiert wieder Unsicherheit. In einem Reaktorblock stießen Techniker auf Wasser mit dramatisch hohen Strahlenwerten. Das Gebäude musste evakuiert werden. Die dringend nötigen Arbeiten, um die Notkühlung der beschädigten Reaktoren wieder in Gang zu bringen, werden so weiter verzögert. Thomas Häusler aus der Wissenschaftsredaktion.
Als ein Techniker heute Morgen die Strahlung im überschwemmten Turbinengebäude des Reaktorblocks 2 messen wollte, da schlug sein Messgerät oben aus. Er floh sofort. Mit 1000 Millisievert pro Stunde strahlt das Wasser im Gebäude. Es ist der höchste bisher gemessene Wert im havarierten AKW. Wer sich dem länger als 15 Minuten aussetzt, zeigt erste Symptome akuter Strahlenkrankheit. Reaktorblock 2 wurde evakuiert, die Arbeiten gestoppt. Auch in 3 anderen Reaktorblocks befindet sich stark strahlendes Wasser. Dies hindert die Techniker daran, das Notkühlsystem der Reaktoren weiter zu reparieren. Damit könnte sich die Atomkrise um Tage und Wochen verlängern. Denn erst muss nun das verstrahlte Wasser in Tanks gepumpt werden, die sich in den Turbinengebäuden des AKW befinden. Wie schnell danach die Reparaturarbeiten am Kühlsystem weitergehen, hängt davon ab, ob verstrahltes Wasser aus dem Reaktorgefäß oder seinem Röhrensystem nachläuft. Vorderhand ist die Lage der Lecks unbekannt. Angesichts der immer neuen Schwierigkeiten hat der japanische Kabinettssekretär Yukio Edano die Überraschung nun zur Normalität erklärt. Wir haben Unvorhergesehenes erwartet und dieses stark strahlende Wasser ist ein Beispiel dafür, sagt er heute an einer Medienkonferenz. Im Meer vor dem AKW Fukushima ist die Radioaktivität stetig angestiegen. Gestern lag sie 1200-fach über dem Grenzwert, heute 1850-fach. Dies zeigt, dass kontinuierlich verstrahltes Wasser aus dem AKW-Gelände ins Meer läuft. Es stammt entweder von den Lecks der Reaktoren oder von den Sprühaktionen, die Feuerwehrfahrzeuge unternehmen, um die Reaktoren zu kühlen. Experten warnen, man müsse in Zukunft die Strahlung von Meeresprodukten wie Tang oder Garnelen genau überwachen. Mittlerweile hat die Regierung den Menschen, die 20 bis 30 Kilometer vom AKW Fukushima entfernt leben, geraten, sie sollten sich überlegen, das Gebiet zu verlassen. Dies nicht wegen der Strahlung, sondern weil ihre Versorgung zunehmend schwierig werde. Doch viele Menschen in der Gegend nehmen der Regierung diese Begründung nicht mehr ab. In einer neuen Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo sagten 58% der Japaner, sie seien nicht zufrieden damit, wie die japanische Regierung die Krise handhabe.
Info 3 Abend.
Für die Aufständischen in Libyen begann die Lage vor gut einer Woche dramatisch zu werden. Machthaber Gaddafi schlug zurück und ließ seine Truppen immer weiter vorrücken, auch auf die Rebellenhochburg Benghazi im Osten. Aus Sicht der Aufständischen kamen die Luftschläge der westlichen Alliierten gegen Gaddafi quasi in letzter Minute und sie ließen die Situation innerhalb einer Woche kippen. Die Rebellen haben die Städte Ashtabia, Brega und Raslanuf zurückerobert. Vor der Sendung habe ich mit Fredrik Steiger, unserem Strategieexperten, gesprochen und ihn gefragt, wie diese neuen militärischen Erfolge der Aufständischen zu bewerten seien.
Also ohne, dass man wirklich alle Details kennt, kann man doch sagen, es gibt offenbar empfindliche Verluste auf der Seite der Gaddafi-treuen Streitkräfte. Gaddafi hat sich zurückziehen müssen aus mehreren, zum Teil auch strategisch wichtigen Städten. Auch der Vormarsch, der Anfang letzter Woche noch deutlich zu beobachten war, der ist zumindest gestoppt, um nicht zu sagen, stark zurückgeschlagen.
Ist die Aussage zulässig, der Osten sei wieder ganz in der Hand der Rebellen?
Ich glaube, mit dem Wort ganz muss man aufpassen. Ich glaube, man kann sagen, nachdem was man weiß, dass er weitgehend wieder in der Hand der Rebellen ist, was nicht heißt, dass die Rebellen wirklich sämtliche Städte auch kontrollieren. Man darf auch nicht vergessen, es gibt auch nach wie vor in der Großstadt Benghazi, die eigentlich eine Rebellenhochburg ist, zumindest einige Gruppierungen, die Gaddafi treu sind. Ob die nun definitiv aufgegeben haben, das ist zum Beispiel eine Frage, die man auch nicht beantworten kann.
Was heißt das jetzt alles nach diesen Luftschlägen der Alliierten? Wie stark sind die Truppen von Gaddafi durch diese Luftschläge geschwächt worden?
Der Bereich der hochtechnischen Waffen ist massiv geschwächt. Die Luftwaffe ist weitgehend ausgeschaltet, vielleicht nicht vollständig, aber weitgehend ausgeschaltet. Ebenso die Fliegerabwehr, die entsprechenden Radaranlagen, die natürlich im Bodenkrieg keine Rolle spielen. Die schweren Waffen, Panzer zum Beispiel, große Geschütze, dort hat Gaddafi auch empfindliche Verluste hinnehmen müssen. Ob hingegen bei der klassischen Infanterie, bei Sondereinheiten, die zum Beispiel im Häuserkampf ausgebildet sind, ob da die Verluste auch so gravierend sind, das weiß man natürlich nicht. Es kann gut auch sein, dass Gaddafi jetzt Truppen zurückgezogen hat in seine Hochburg, in die Hauptstadt Tripolis, dass auch deswegen andere Städte gefallen sind, aber dass er durchaus noch ein Potenzial hat, um Tripolis zu verteidigen und allenfalls von dort auch aus wieder Gegenschläge zu führen.
Die Alliierten haben jetzt die Lufthoheit in Libyen, am Boden gehen die Kämpfe aber weiter. Müssen die NATO-Flugzeuge auch Bodentruppen von Gaddafi angreifen, damit die Aufständischen erfolgreich sind?
Eigentlich müssten sie das, wenn denn das Ziel wäre, dass sie den Aufständischen in ihrem Kampf, in ihrem Krieg helfen. Aber das ist nicht das Mandat der NATO. Hohe NATO-Generäle haben mir gerade in diesen Tagen gesagt, dass ganz klar ist, ihr Auftrag ist nicht und wird es auch in den nächsten Tagen nicht sein, Seite an Seite oder sogar anstelle der Rebellen zu kämpfen. Ihr Auftrag ist lediglich, die Zivilbevölkerung zu schützen, und zwar die Zivilbevölkerung auf der oppositionellen Seite und auch die Gaddafi-getreue Zivilbevölkerung.
Fredrik Steiger, Ihre Einschätzung zum Schluss, kommt es überhaupt zum Sturm auf Tripolis, auf Gaddafis Bastion, und wenn ja, wann?
Den Sturm auf Tripolis müssten auf jeden Fall die Rebellen selber machen. Das wäre ihre Aufgabe, wenn sie die Macht im ganzen Land erobern wollen. Ob sie dazu in der Lage sind, ist sehr, sehr unsicher. Aber klar ist, ein Sturm auf Tripolis ist nur am Boden möglich. Man kann nicht Tripolis aus der Luft stürmen, und nur Angriffe aus der Luft sind im Auftrag der NATO überhaupt möglich, sind von der UNO überhaupt gegeben. Also da ist ganz klar, ein Sturm auf Tripolis mit Bodentruppen, das ist für die NATO außer Frage, und da laufen auch keine Vorbereitungen in diese Richtung.
Informationen und Einschätzungen von Fredrik Steiger waren das. Und das war Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz drs.ch. Mein Name Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.